herzlich willkommen bei Überpop.
Der Podcast über Popkultur.
Mit Jörn Thesen.
Und Fabian Thomas.
Herzlich willkommen bei Überpop. In dieser Folge, welche wir bereits im Januar aufgenommen haben, besprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, die Serie Dracula auf Netflix, eine Koproduktion mit der BBC. Außerdem besprechen wir die abgeschlossene Miniseries Unbelievable, ebenfalls auf Netflix. Ich gehe außerdem noch kurz auf den Film Booksmart ein, der eine Hauptdarstellerin gemeinsam mit Unbelievable hat. Jetzt geht's los.
Es ist halt nochmal ein Aufgreifen des klassischen Dracula-Stoffs erstmal.
Ja.
Er hat ein paar Varianten drin, die aber insgesamt dann doch nicht so komplett das Rad neu erfinden. Also was die Grundstory wird im Prinzip beibehalten.
Ja, das war auch so mein Eindruck.
Ist vielleicht, dass Jonathan Harker, der Immobilienagent ist, der zu Graf Dracula geschickt wird, in einem von Nonnen geleiteten Sanatorium oder sowas in der Art sitzt und da so eine Art Zeugenbericht macht mit einer Nonne zusammen. Ich glaube, da weicht es so ein bisschen von dem Originalstoff ab.
Mhm.
Da im Buch reist er ja, glaube ich, direkt zurück nach England und dann kommt Dracula hinterher und so. Und da gibt's dann halt so ein paar andere Konflikte, weil diese Schwester oder diese Nonne halt eine größere Rolle dann spielt.
Ja,
und der Jonathan Harker auch so ein bisschen so eine Mischfigur ist mit der klassischen Figur des Renfield, der Assistent von Dracula ist, der die Geschäfte da vor Ort für ihn macht, der so dieses, ja, auch mit dem Fliegenessen und so, diese ganze Motivik hat.
Ja, wobei Renfield auch später, ich habe jetzt nur bei Wikipedia nachgelesen, auch noch als Figur auftaucht.
Der kommt auch nochmal als ganz anders, weil so in der dritten Folge dann, da wird es nochmal alles ganz, ganz anders so. Das ist ganz interessant, aber es hat so ein bisschen auch dieses Twist-mäßige so oder dieses so, also es ist ein bisschen darum bemüht, dann da komplett in eine neue Richtung zu gehen.
Mhm.
Ich weiß nicht. Was ich gut fand, ist, es ist eine trotz, obwohl es ein sehr ausgelutschter Stoff im wahrsten Sinne des Wortes ist,
ja,
schon, ich finde die Dracula-Figur schon ganz interessant, weil der Typ schon sehr so einen Charme hat.
Mhm.
Und er ist halt nicht so dieser Nosferatu oder auch so dieser alte Graf, sondern er wird ja jünger und jünger und jünger und ist dann wirklich ein sehr charmanter, attraktiver, so verführerischer Typ.
Mhm. Ja.
Was ist denn dein Eindruck?
Also ich hatte Vorurteile. Weil diese Dracula-Serie ist jetzt die neue Zusammenarbeit von Stephen Moffat und Mark Gatiss. Mark Gatiss, der nämlich auch mitspielt, der ist Drehbuchautor und Schauspieler und er hat er spielt jetzt hier nämlich später in den späteren, ich glaube, das ist wahrscheinlich erst im zweiten oder dritten Teil dann den Renfield. Die beiden haben vorher Sherlock zusammengeschrieben und da hat Mark Gatiss Mycroft Holmes gespielt. Und Stephen Moffat hat, bevor er, ich bin nicht ganz sicher, da gab es auf jeden Fall Überschneidungen, ich weiß nicht mehr genau, wann Sherlock angefangen hat. Ich glaube, das war gerade zu dem Zeitpunkt, war er Showrunner bei Doctor Who. Bevor er das gemacht hat, dessen Filmografie rückwärts zu erzählen. Bevor er das gemacht hat, war er auch Drehbuchautor bei Doctor Who, aber nicht Showrunner. Das war in der ersten Staffel, hat er eine der besten Doctor Who-Doppelfolgen geschrieben. Wenn wir irgendwann mal unsere Doctor Who-Folge machen, das fällt mir gerade ein, der hat auch erst als Showrunner übernommen, so ab der fünften Staffel oder so, also mit dem zweiten Schauspielerwechsel erst, hat Russell T. Davis übergeben an Stephen Moffat. Steve Moffat war halt eben zu dem Zeitpunkt, hat er mehrere Drehbücher, sehr erfolgreiche Folgen geschrieben bei Doctor Who und hat davor auch schon eine Adaption gemacht von Jekyll in Hyde als Fernsehserie für die BBC, glaube ich, oder irgendwas, das besitzt es sogar auf DVD. Nicht, dass ich irgendwie irgendwann nochmal auf meine DVDs geguckt hätte, aber das habe ich mir damals, fand ich das interessant, dann habe ich mir das gekauft, das war so um 2007 rum. Hat er die Serie Jekyll gemacht mit James Nesbitt, der später im Hobbit einen der Zwerge, glaube ich, spielt, der eben da den in eine, ja, in die Jetztzeit verlegte Story Version der Story eben einen Wissenschaftler spielt, der sich ein alter Ego geschaffen hat, das eben Mr. Hyde ist. Und das fand ich damals nicht schlecht. Naja, und dann nach seinem, kam der Riesenerfolg mit Sherlock. Und Sherlock hat mich innerhalb von ein paar Staffeln sehr schnell verloren und hat mich so noch nur noch genervt, wie eben das so sich auf seiner, sich selbst zu geil findet einfach. Und ja, auch Doctor Who leidet, hat meiner Meinung nach sehr darunter gelitten später, dass Stephen Moffat so ein bisschen J.J. Abrams mäßig denkt, immer große, twistige Handlungsstränge spinnen zu müssen, die dann am Schluss irgendwie so zu Staub zerfallen und irgendwie sich einfach so einfach nur einen schalen Geschmack hinterlassen. Und deswegen hatte ich ehrlich gesagt gar keinen Bock, mir das überhaupt anzuschauen. Und dann war ich überrascht, ach, das ist eine Koproduktion mit Netflix und ist jetzt direkt schon verfügbar. Und dann hattest du gesagt, ich hab's schon gesehen. Dann hab ich gedacht, na gut, schaust du mal die erste Folge an. Und ich war positiv überrascht, hauptsächlich von der Optik. Also ich finde die Inszenierung fand ich gut. Und es gibt so ein paar Elemente, wo man so Stop-Motion-Effekte fast sieht. Da musste ich an The Thing denken. Weißt du, als da diese eine animierte, ausgesaugte Leiche aus dem Sarg steigt oder so, das sieht so Harryhausen-mäßig aus, weißt du, so wie so animierte Skelette und so. Und auch ich glaube, es gab auch eine Transformation von Dracula, die ist auch so ein bisschen so animiert. Und das war ein interessantes Stilmittel. Und auch die Art und Weise, wie das erzählt wird. Aber es gab schon so direkt so Sachen, die für mich so ein Moffat-Touch waren, dass die Nonne ihn zum Beispiel fragt, ob er Geschlechtsverkehr mit dem Dracula hatte. Denke ich mir auch so, das ist ein bisschen on the nose, weil, also so ein bisschen platt, weil Vampirismus ist natürlich eine Sexmetapher, aber dann irgendwie das dann so. Ich finde das einfach unpassend, dass in einem Setting Ende des 19. Jahrhunderts eine Nonne einen offensichtlich gesundheitlich angeschlagenen Mann fragt, ob er Sex, ja, ich weiß es nicht. Andererseits könnte ja auch irgendwie sein, dass er sich die Syphilis eingefangen hat. Aber ja, und auch das Motiv mit der Fliege, die in sein Auge läuft und so. Also das ist interessant, aber der Film entgleist oder die erste Folge entgleist für mich so im letzten Drittel, als eben Dracula nach Ungarn in das Kloster kommt oder an das Kloster kommt und er dann zu Hochform aufgelaufen ist und so aussieht wie eben der Klaas Bang oder Klaas Bang, der dänische Darsteller, der ihn eben spielt. Und er ist in seiner jüngsten Form dann inzwischen und der ist dann so einfach die Witze, die der reißt und die Art und Weise, das ist so ich finde das so moffettig, also wirklich so, es ist wirklich, also mir hat das also ich hatte am Schluss davon irgendwie wenig Interesse, das jetzt weiter zu gucken. Ich habe stattdessen gedacht, oh, jetzt liest du nochmal Zusammenfassung, weil ich hatte nämlich nicht mehr so genau auf dem Schirm, was eigentlich genau passiert, weil ich hatte so dunkle Erinnerung, dass Dracula dann auch nach England kommt im Originalroman. Aber wollte es nochmal nachlesen. Ja, und auch der Twist, in Anführungsstrichen, dass die Schwester Agathe van Helsing ist, was dann auch so ein Reveal ist, wo ich mir denke, so, es ist absolut uninteressant, dass der Dracula der Nonne sagt, du heißt Agathe van Helsing und vorher noch sagt, du kommst aus Holland. In dem Moment habe ich schon gedacht, sie sagt, sie sei Holländerin. Dann habe ich auch gedacht, so, dieser Reveal ist nur für den Zuschauer, das ist für die Figuren vollkommen egal. Das ist so wie in Star Wars, dass Rey sagt, ich bin Rey Skywalker. Oh, sorry, Star Wars, Spoiler für Rise of Skywalker. das kann auch den Figuren vollkommen egal sein, dass die Agathe van Helsing heißt. Das heißt nur, wir brauchen nicht darauf zu warten, dass der Vampirjäger Abraham van Helsing auftaucht. Nein, weil wir haben hier die Agathe van Helsing als vampirjagende Nonne. Ja, Ich weiß nicht. Also wie gesagt, bei mir blieb jetzt nicht so die Motivation, da noch die zweite Folge von zu gucken, war eher gering bei mir.
Ich muss mal gerade gucken, was überhaupt in der zweiten Folge passiert. Ich weiß das schon gar nicht mehr.
Also soweit ich das nachgelesen habe, gibt es glaube ich auch eine Überfahrt auf dem Schiff. Was auch Original. Mhm. Wobei ich jetzt nicht mehr weiß, mich jetzt frage, ist eigentlich der Jonathan Harker jetzt tot in der ersten Folge oder lebt er noch?
Nein, der ist untot, ne?
Ja, nein, aber weil er den ja auseinandernimmt und als Kostüm trägt sozusagen am Schluss. Aber ich bin nicht sicher.
Also ich glaube, der kommt auch einfach nicht mehr vor in den Folgen danach.
Hm.
Und da ist er relativ wahrscheinlich tot. Ja, die zweite Folge ist auch so eine Art so ein Kammerspiel, was auf dem Schiff spielt.
Ah, das könnte fast noch interessant sein.
Weil die Crew wird so nach und nach dezimiert und dann stellen sie halt fest, dass oder dann ist halt Dracula natürlich unter den Gästen und ja.
Ja, und die dritte Folge macht dann eben einen Sprung in die jetzige Gegenwart, 123 Jahre später, und dann spielt die gleiche Darstellerin die Nachfahrin anscheinend, Zoe Van Helsing. Mhm. Ich mir frage, wie hat die Nonne Nachfahren? Und warum hat sie den gleichen Nachnamen?
Naja. Ja, das ist, glaube ich, so eine Großtante von ihr, die Nonne, ja. Sie ist eine Nichte, Urnichte oder sowas. Aber ja, ich finde, das ist ein gutes Stichwort mit diesem Sherlock, dass der auch so sich selbst für zu cool hält. So, also geht es mir auch immer so ein bisschen bei Black Mirror, dass die auch so immer so versuchen, so besonders gewitzt zu sein oder irgendwie so. Und das kommt bei mir immer irgendwie so ein bisschen arrogant an. Und so geht es mir jetzt bei dem auch. Also bei der dritten Folge vor allem, weil das dann irgendwie in so einen komischen Bio-Thriller verwandelt wird und auch das Blut dann natürlich eine Rolle spielt und dann geht es um so um naturwissenschaftliche Forschungen und ja.
Ja, also.
Das einzig Gute, also oder was ich schön fand, hat für mich nochmal so ein bisschen mich auf den Dracula-Stoff gebracht. Ich habe nochmal so ein bisschen in dem Text geblättert, den ich wirklich auch sehr, sehr gern gelesen habe. Ist wirklich ein toller Roman, auch ein sehr sozusagen postmoderner Roman, weil er ja so aus Briefen besteht und
ja, wobei das ist ja 1900 eigentlich noch eine ganz gängige Form, die
Epistolary Novel. Ja, der ist ja sogar seiner Zeit verhaftet. Ja,
aber ja, wobei er das ja anders macht jetzt als zum Beispiel Frankenstein, weil ich glaube, bei Frankenstein hast du glaube ich auch mehrere Ebenen, ne, mit mehreren Leuten, ist aber das auch normal, dass du zumindest einen Briefwechsel hast, in einem Briefroman, aber hier hast du halt eben dann nochmal die Struktur, dass es dann auch noch Zeitungsartikel und sowas drin sind, das ist schon so ein bisschen.
Ja, es sind so einfach so verschiedene Quellen, die alle über diesen Dracula dann berichten oder das, ohne dass es halt wirklich eine autoriale Erzählung ist, die dann irgend und diese Figur halt, und das macht es auch alles dann immer so ein bisschen leicht unzuverlässig und so, und es geht auch immer so um das Schreiben so an sich, was dann so, also sich dieses von der Seele und das Aufschreiben und es damit irgendwie auch fassbar machen, was da erlebt wird. Und witzigerweise, ja, Frankenstein habe ich mir auch nochmal rausgelegt, weil da ist es, das ist mehr in so einer, so einer Russian Doll Handlung, ja, im Prinzip, da gibt's so eine Rahmenerzählung, in der ein Seemann oder so ein Naturforscher Seemann seiner Frau schreibt, die während er gerade eine Nordpol-Expedition macht und da trifft er Viktor Frankenstein, der dem Monster hinterherjagt.
Genau.
Dann erzählt ihm auf dem Schiff Viktor Frankenstein seine Lebensgeschichte und da drin sind nochmal dann die Aufzeichnungen des Monsters, glaube ich, enthalten, der Lebensgeschichte.
Genau, das ist das so verstachtelt, ja.
Mhm. Das finde ich, also da bin ich gerade noch mal so ein bisschen dran.
Ja, ich überlege gerade, aber Frankenstein, da gab es ja auch in jüngerer Zeit mehrere Versuche, den Stoff wiederzubeleben, aber ich glaube, da war nichts wirklich empfehlenswert von, weder irgendwie, wie hieß es, Frankenstein Untold, oder Dracula Untold war das, Frankenstein. Ah, ich habe jetzt auch das die beiden durcheinander geschmissen. Und das andere war, ach, das mit Daniel Radcliffe als Igor, wie hieß denn der? I, Frankenstein? Ich glaube ja. Wobei, nee, ich verwechsel, glaube ich, I, Frankenstein mit noch einem anderen Film. Weil I, Frankenstein ist, glaube ich, der richtig trashige, genau, mit Aaron Eckhart als Frankenstein.
Mhm.
Ja, und das ist halt eben noch mehr so Fantasy-mäßig. Und ich weiß jetzt nicht mehr, da war möglicherweise ein Underworld-Crossover geplant. Herrlich. Filme. Wie hieß denn der andere? Ja, der hieß Victor Frankenstein von 2015. Meine Güte, es gab zwei Frankenstein-Filme allein 2015. Ja, genau. Und das war dann nämlich von Paul McGuigan, dem Regisseur. Der hat mehrere Sherlock-Folgen gemacht und jetzt auch bei Dracula, glaube ich, mindestens eine Folge Regie geführt. Ja. Nämlich, glaube ich, die dritte. Der hat da auch Regie geführt und das ist mit James McAvoy als Frankenstein und Daniel Radcliffe spielt dessen Gehilfen Igor. So, und ich weiß gar nicht, ob da doch das Monster so überhaupt vorkommt. Ah ja, doch. Ja, den sie Prometheus nennen. Naja, das basiert auf einem Drehbuch von Max Landis, den ich eine Zeit lang interessiert verfolgt habe, der aber mittlerweile auch seine eigene MeToo-Geschichte hat. Leider. Also, aber der hat auch überwiegend, also er hat Chronicle geschrieben, der noch sehr gut war, aber das Letzte, was von dem rausgekommen ist, war meines Wissens Bright und der war ja sehr schlecht. Ja, wir hatten noch eine andere Serie auf Netflix auf dem Schirm. Vielleicht können wir die auch noch kurz angehen, weil das ist für mich deutlich eher eine Empfehlung als Dracula, nämlich die Serie Unbelievable.
Die ja jetzt nicht mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde, aber nominiert war, oder?
Hm. Hat die wahrscheinlich gegen Tschernobyl verloren oder wo ging
das? Hat gegen Tschernobyl verloren.
Ja, ja, ist okay. Geht wahrscheinlich in Ordnung. Und zwar handelt es sich bei Unbelievable um eine achtteilige Serie, die auch eine abgeschlossene Story erzählt, basierend auf einem Artikel, der wohl auch, wenn ich es richtig sehe, also zwei, aber basiert einerseits auf dem Artikel, der bei ProPublica erschienen ist, ein Unbelievable Story of Rape. Es gab auch eine Folge namens Anatomy of Doubt, der Radiosendung und des Podcasts This American Life. Und zwar geht es eben um eine junge Frau, die eine Vergewaltigung zur Anzeige bringt und eben schildert, wie sie zu Hause überfallen, gefesselt und vergewaltigt wurde. Und dann vom Vergewaltiger gezwungen wurde, zu duschen. Und auf jeden Fall gibt es keine, oder die Polizei findet keine DNA-Spuren und auch ansonsten keine, also das sieht für die so aus, als würden die Beweislage die Story nicht stützen. Was dazu führt, dass der Frau nicht geglaubt wird. Und die dann in einen verwickelt wird in eine Story, dass sie irgendwie ihre Anzeige widerruft und dann wird ihr noch zur Last gelegt, sie hätte das eben erfunden und das ist die Originalstory. Und das finde ich schon schrecklich, dass das tatsächlich so passiert ist. Und in der Serie wird das Ganze dann eben kombiniert mit der anderen Hälfte der Geschichte, dass nämlich dieser das war auch ein Serientäter, wie der eben dann früher oder später von zwei Polizistinnen zur Strecke gebracht wird. Und die sind dann, also zur Besetzung, Toni Collette spielt eine der beiden Polizistinnen und die andere wird gespielt von Merritt Weaver, die auch in Marriage Story mitspielt. Und zwar spielt die in Marriage Story die Schwester von Scarlett Johansson. Die fand ich beide sehr gut. Und auch die andere Hauptdarstellerin, die die junge Frau spielt, Caitlin Dever, hervorragend. Und die ganze Serie, also Michael Chabon, als Romanschriftsteller bekannt, ist einer der Showrunner und Creators, aber ansonsten sehr viele weibliche Drehbuchautorinnen und ich glaube auch viele Folgen sind unter der Regie von Frauen gemacht. Ja, mit Ausnahme, Also ungefähr 50-50. Ja, vielleicht sogar drei Viertel von Frauen. Ja, zwei sind von einem Mann. Und ansonsten haben sich zwei Frauen die Regiearbeit geteilt. Und ich finde, ich kann das nicht so richtig festmachen, aber das fand ich auch schon bei Russian Doll so, dass man der Serie ein bisschen anmerkt, dass die sich einfach anders anfühlt. Oder also ich finde, es freut mich einfach, dass es weil es einfach viel, viel mehr Männer gibt oder viel mehr Männer Drehbücher und viel mehr Männer Regie führen. Deswegen, die Serie ist überhaupt sehr female-centric. Also einfach dadurch, dass die Hauptfiguren allesamt Frauen sind.
Ja.
Aber bevor ich jetzt den nächsten Exkurs mache, erzähl doch du deine Story zur Serie.
Mhm. Oder deine genau, Meinung. Ich habe die angefangen zu gucken, nachdem ich das vom Golden Globe erfahren habe. War dann aber erstmal ein bisschen abgeschreckt. Irgendwie war mir zu langsam und irgendwie auch ein bisschen zu düster oder halt zu traurig, so vom Thema her, weil es ja mit der mit dem Überfall auf das junge Mädchen anfängt und dann diese ganze Story in Gang kommt, ist es wirklich passiert, ist es nicht passiert. Sie wird dann so auch aus dem Haus, aus diesem Wohnheim, in dem sie wohnt, ja dann geschmissen und von ihren Leuten, von ihren ganzen Freunden gemieden. Aber ich habe es dann, glaube ich, einfach irgendwann doch aus Langeweile weitergeguckt und war dann wirklich relativ schnell hooked, weil einfach die Art und Weise, wie die Polizeiarbeit dann funktioniert, extrem gut läuft. Und auch wie diese beiden unterschiedlichen Hauptdarstellerinnen, die ja auch wirklich sehr gegensätzlich sind, aber trotzdem sich erst gut ergänzen und dann aber auch gut miteinander auskommen irgendwann und dann gut zusammenarbeiten in jedem Fall. Ja, und dann wurde es einfach auch ziemlich schnell ziemlich flüssig, finde ich. Also eine sehr, also ich glaube, ich war bei keinem Moment irgendwie so gelangweilt oder habe gedacht so, oh, jetzt geht es irgendwie nicht weiter. Also es ist vom Pacing her auch sehr gut gemacht, finde ich.
Also ich habe das, glaube ich, an zwei Abenden oder so gesehen, weil ich das ich habe es erst deutlich später gesehen, als es rauskam, weil es wurde schon im September veröffentlicht. Aber wie das ist, es gibt so viel Serien, die gefühlt wöchentlich auf Netflix rauskommen und auch fast genauso oft auf Amazon Prime. Und es gibt so viel, was ich an Stoff aufzuholen sozusagen. Auch jetzt irgendwie, dass Sachen fortgesetzt werden, wo ich noch gar nicht mit gerechnet hatte und so. Und jetzt habe ich schon seit Monaten die dritte Staffel Glow noch nicht gesehen oder die dritte Staffel Marvelous Miss Maisel, die zweite Staffel Fleabag. Und das hier war so eine Sache, das wusste ich, okay, ich glaube, das gucke ich eher nicht mit meiner Frau. Weil ich das sehr, also ich glaube, das ist, glaube ich, für Zuschauerinnen wahrscheinlich noch eine ganze Ecke schlimmer, wie das eben dargestellt wird, auch dieses Trauma, das die Frau halt eben abbekommen hat. Das finde ich schon sehr verstörend, wie das
und das,
wie
das und das ist auch ein da nimmt sich die Serie auch relativ viel Zeit, wirklich die Opfer dieser Überfälle zu zeigen und auch deren Coping-Strategien. Und also da hat es auch, da geht es dann auch ein bisschen so von der konkreten Ermittlungsarbeit weg und wirft mehr so einen Blick drauf, was das für ganz, ganz unterschiedliche Frauen sind, die da auch Opfer werden und wie die damit umgehen, wie die so leben, was deren Story so ist. Und das wird sehr, sehr einfühlsam und sehr, sehr toll erzählt und auch sehr, also nimmt einen auch ein bisschen mit beim Anschauen, ja.
Auf jeden Fall. Und man eigentlich so ab der ersten Folge, es ist interessant, es ist wirklich sehr interessant, weil in der ersten Folge hast du einerseits die Geschichte der jungen Frau, die gespielt wird von Caitlin Dever, und du hast andererseits die Story von einem anderen Opfer, was in einem anderen Bundesstaat, die in einem anderen Bundesstaat lebt, und das, glaube ich, da liegt auch einiges an Zeit dazwischen. Und die wird wiederum gespielt von, mir fällt der Name nicht ein. Ich versuche gerade zu schauen. Ich glaube, das ist Danielle McDonald, die bekannt geworden ist mit dem Film Patty Cakes 2017. Und die eben nämlich deren betreuende Ermittlerin die wiederum die Merritt Weaver ist, die Detective Karen Duvall. Und die eben vollkommen anders mit dem Opfer umgeht, als die Mary Adler es erfährt mit den zwei männlichen Ermittlern, die ihr nicht glauben. Mhm. Und und da in dem Moment denkt man sich eigentlich die ganze Zeit, man hofft eigentlich die ganze Zeit, dass endlich diese beiden Frauen aufeinandertreffen, aber es dauert sehr lange, bis es soweit ist. Mhm. Und aber ich fand's sehr, sehr spannend und ich bin da die ganze Zeit dran geblieben und wie gesagt, habe es, glaube ich, am ersten Abend mindestens 2-3 Folgen geguckt, obwohl es so schwere Thematik war, war ich irgendwie, also ich war einfach zu, auch die Dynamik, wie Toni Collette als Grace Rasmussen, die so ein bisschen so die erfahrenere der beiden Ermittlerinnen ist, die dann die andere
so ein bisschen abgebrüht, ne?
Genau, und auch so, ja, nicht verbittert, aber schon, ja, einfach vom Leben so ein bisschen, also von der Berufserfahrung, also auch schon jetzt nicht zynisch geworden, aber ja, abgebrüht, wie du es gesagt hast. Und die andere ist halt noch ein bisschen neuer dabei und hat noch eine andere Herangehensweise. Ja. Also das ist eine Investition von knapp 8 Stunden Fernsehen, die ich definitiv empfehlen würde. Zugegebenermaßen kein einfacher Stoff, ne? Also aber es gibt nachher dann doch ein gutes Ende. Also das, was ich aber eben die Darstellerin Caitlin Dever, die war auch nominiert als ich weiß nicht, ob als Nebendarstellerin bei den Golden Globes. Bei den Golden Globes waren übrigens alle drei Darstellerinnen nominiert. Zwei als Nebendarstellerin, glaube ich, eine als Hauptdarstellerin. Ich muss gerade mal gucken. Nee, ich glaube, Augenblick, Accolades. Toni Collette war als Nebendarstellerin und die beiden anderen als Hauptdarsteller nominiert. Und die Toni Collette hat, das war bei den Critics' Choice Awards. Ich nehme alles zurück. Aber auch bei den Golden Globes war Toni Collette als Nebendarstellerin und die anderen beiden als Hauptdarsteller nominiert. Caitlin Dever hatte auch noch einen Film dieses Jahr, den ich mir auch angesehen habe in der letzten Woche. Nämlich Booksmart. Der ist bei uns schon auf DVD und als Stream verfügbar. Dabei handelt es sich um eine Highschool-Komödie um zwei Schülerinnen, die am Vorabend ihrer Abschlussfeier feststellen, dass ihre Mitschüler, obwohl sie nicht so fleißig waren wie sie, es teilweise auch in gute Unis geschafft haben und jetzt möchten sie dann ein bisschen ihr Partydefizit aufholen. Und dann geht es eben darum, wie die diese Nacht auf der Suche nach der perfekten Party verbringen. Und da spielt sie eine der beiden Hauptrollen, und zwar die lesbische Amy und ihre beste Freundin ist, ich glaube, Molly, gespielt von Beanie Feldstein. Das ist wiederum die kleine Schwester von Jonah Hill. Und der Film, man könnte ihn vergleichen mit Superbad, aber er ist nicht so, ich glaube, er ist nicht so klamaukig. Ich fand ihn relativ smart, unter der Regie von einer Frau, ein Drehbuch von Frauen. Und wir haben auch die Darsteller insgesamt sehr gut gefallen da drin. Also sowohl die ganzen Teenager-Darsteller, die natürlich alle schon über 20 sind, als auch die Lehrer, die drin vorkommen. Also einmal Jessica Williams, die eine Zeit lang bei der Daily Show war, spielt eine Lehrerin. Und Jason Sudeikis, der lange Mitglied vom Saturday Night Live Ensemble war, spielt den Schuldirektor. Und ist ein sehr unterhaltsamer kleiner Film und von was die Laune angeht, das komplette Gegenstück zu Unbelievable. Und auch interessant, an was für ein breites Spektrum das ist, was die diese Frau da in einem Jahr an schauspielerischer Leistung abgeliefert hat. Also weil das nämlich auch wirklich vollkommen anders ist als Unbelievable, logischerweise. Und hat einen sehr schönen Soundtrack mit sehr guter Popmusik, aber auch eine Score, die von Dan the Automator ist. Das ist so ein Hip-Hop-Produzent. Den habe ich mir jetzt auch sehr gerne angehört. Gibt's auf Spotify, ist nur eine knappe halbe Stunde lang, leider fast. Aber da ist dann so ein kleines Instrumentalalbum draus geworden, wo dann auch so Samples aus dem Film drin sind, so Dialogfetzen und so. Ist sehr schön anzuhören. Also das sei auch wärmstens empfohlen.
Das war Überpop Folge 81. Die nächste Folge erscheint voraussichtlich Mitte März.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.